Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts vom Rheingau Literaturfestival. Dort war Judith Schalanski zu Gast, diesmal nicht als Schriftstellerin, sondern als Herausgeberin und Buchgestalterin, deren Reihe Naturkunden seit nunmehr 10 Jahren beim Verlag Matthes und Seitz erscheint. Die Aufnahme stammt vom 21. September 2023. Es moderierte Andreas Platthaus.
Wir werden heute in gewisser Weise so etwas wie eine Festveranstaltung machen, denn wir feiern 10 Jahre lang einer der beiden schönsten Buchreihen im deutschen Buchhandel. Die andere schöne Buchreihe heißt auch so, nämlich die andere Bibliothek. Das haben Sie alle auch schon mal gesehen. Es waren immer wieder Bücher, auch hier beim Rheingau Literaturfestival, vertreten aus der anderen Bibliothek. Diese Buchreihe, um die es geht, heißt Naturkunden. Und wenn ich Ihnen jetzt zeigen würde, was in diesen 10 Jahren, die es diese Reihe mittlerweile gibt, erschienen ist, dann würden Sie es eigentlich nicht glauben. Denn heute Morgen habe ich nochmal extra auf der Homepage nachgesehen. In 10 Jahren sind 80 Titel zusammengekommen. Unfassbar. Heute ist gerade ganz frisch der neueste auf dem Büchertisch hier gelandet. Verrufene Tiere. Und der Begriff der Naturkunden ist natürlich Programm, gerade auch in der Mehrzahl. Und die Vielseitigkeit ist der andere Aspekt dieses Programms. Und der dritte wiederum, den man nennen muss, ist die Schönheit der Buchreihe. Und das hat unmittelbar mit Judith Schalanski zu tun, denn Judith Schalanski ist gelernte Buchgestalterin. Sie hat Kommunikationsdesign studiert und sie stattet unglaublich schöne Bücher aus. Die Naturkunden sind gar nicht alle von ihr ausgestattet, wie ich zu meiner eigenen Schande erst relativ spät erkannt habe. Aber sie kontrolliert das als Herausgeberin natürlich alles ganz genau. Und was wir heute machen wollen, ist Ihnen einen Querschnitt zeigen in der ersten Hälfte unseres Programms durch die Vielfalt, die die Naturkunden bieten, und darüber sprechen, was es mit dieser Reihe auf sich hat. Dann kommt, das wissen Sie, die obligatorische Pause, in der Sie den Büchertisch, der heute sicherlich mehr Aufmerksamkeit fordert als sonst, allein ob der Vielzahl der Dinge, genauer inspizieren können und vielleicht das ein oder andere Glas Wein trinken. Und danach werden wir auf das eingehen, was das Schreiben über Natur für das Schreiben von Judith Schalanski bedeutet und für die anderen Dinge, die sie auch noch macht. Denn ich sage nicht zu viel, dass wir gerade dabei sind, die drittschöne deutsche Buchreihe in Gang zu bringen. Da gibt es allerdings bisher erst einen Titel, über den reden wir dann nach der Pause. Jetzt wiederum freue ich mich sehr auf das Gespräch. Und die erste Frage muss in gewisser Weise, da wir über 10 Jahre Naturkunden reden, natürlich sein: Wessen Idee war das, Ihre oder die des Verlags?
Schönen guten Abend, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich muss ehrlich sagen, es war Andreas Rötzers Idee, eine Reihe, der Verleger von Matthes und Seitz Berlin. Es war seine Idee, eine Reihe zu machen zum Thema Natur und Tier. Und als er mir das erzählte, verrückterweise in Taipeh in einem Taxi, schon allein wegen der Alliteration ist das so eine fantastische Anekdote, in einem Taxi in Taipeh, saßen wir nebeneinander und erzählte mir davon. Wir haben uns nämlich dort auf einer Buchmesse kennengelernt, obwohl wir beide in Berlin wohnen. So kann es gehen. Und dann meinte ich gleich, ist ja ein dämlicher Titel für eine Reihe. Was hältst du von Naturkunde? Oder besser noch Naturkunden, also dem Plural gleich. Ich muss dazu sagen, dass ich kurz vorher, das war nämlich im Jahr 2012, als wir uns dort kennengelernt haben, kurz vorher hatte ich ein Buch über eine Biologielehrerin veröffentlicht und mich daher sehr eingehend mit Biologie beschäftigt und mit dem, sagen wir, Vokabular, das die Biologie und die Naturwissenschaften bereithalten und das, wie ich fand und noch immer finde, mehr denn je, durchaus eine große poetische Tragweite entfalten kann. Und der Begriff der Naturkunde, der ja etwas aus der Mode geraten ist, ist eben genau was anderes als die Naturwissenschaft, weil er gleich erzählt, hier geht es darum, was wir wissen. Und da ist eigentlich der Blick gleich verankert und auch, man könnte mal sagen, ganz theoretisch der Akt des Sprechenden. Ne? Da ist ganz klar, es gibt ein Ich, das guckt und das etwas erkundet. Und mir gefiel daran, dass es eben ein Begriff ist, der nicht der Objektivität und der Wissenschaftlichkeit verpflichtet ist, sondern in dem Sinne durchaus der Poesie. Und ich war tatsächlich überzeugt, dass es da eine Lücke gibt, dass wir die Natur eigentlich der Naturwissenschaft überlassen haben und dass das eher Teil des Problems als der Lösung ist, gewesen ist. Man muss ja sagen, wir haben es ja gewissermaßen behoben, wenn ich das so breitbeinig hier behaupten kann. Ich muss Sie leider in einer Sache korrigieren. Dieser Band ist gerade gestern ausgeliefert worden und habe gerade nochmal nachgeguckt, Band 97.
Oh, ich habe extra auf dem Verlag, abgesehen davon, dass er auch behauptet, es seien 80, ich habe durchgezählt, es sind ja wirklich 80. Was mit den anderen 17? Sind die nicht
lieferbar? Nein, die gibt's alle. Das müssen wir nachher in der Pause vielleicht eruieren, wie es dazu kommt. Wir haben auch, sowas ist ja lustig, bei Reihen gibt's das manchmal, dass es ja auch Null-Titel gibt, also angekündigte Titel, die dann doch nicht gebracht werden. Das haben wir bisher.
Die auch nicht beworben werden, genau, die eigentlich niemand verkaufen will.
Wunderbar, wie das so ist. Sowas ist eigentlich was Tolles. Aber das Schöne ist eigentlich mit diesen verrufenen Tieren von dem Aachener Autor und Puppenspieler, ganz verrückt, und auch Illustrator, der hat nämlich diese Bild, also hat nicht nur den Text geschrieben, sondern auch sehr, sehr schöne Bilder von Spinnen und Haien und anderen verrufenen Tieren gemalt. Und das Tolle ist schon allein der Unterschied, der Untertitel, ein Bestiarium menschlicher Ängste. Da ist Ihnen dann schon klar, wenn wir über Tiere reden, reden wir natürlich vor allem über uns. Und da kann man gleich den Bogen schlagen zu unserem allerersten Titel, nämlich Krähen.
Das sind wir?
Also, Sie können mal sich erlauben, Kurt Riechelmann, Sie kennen ihn persönlich.
Ein ganz großartiger Autor, auch in Berlin natürlich ansässig, der aber erfreulicherweise für eine große deutsche Tageszeitung immer wieder schreibt. Ist mir sehr sympathisch,
ja. Mit drei Buchstaben.
Ja.
Genau. Also, der zeitweilige FAZ-Beiträger Kurt Riechelmann, wenn Sie ihn mal googeln, hat durchaus gewisse Ähnlichkeit mit Krähen und gibt es auch freilich zu und, glaube ich, sieht es als Kompliment. Und das Wichtige ist, glaube ich, tatsächlich, das ist was Programmatisches. Hinten auf der U4, wie wir in der Verlagswelt und Herstellerwelt sagen.
In Frankfurt hält man das für eine U-Bahn-Linie, aber das ist schon in Ordnung.
Sehen Sie, Sie denken dann Buchrücken. Das Gute ist, ich finde ja immer, man darf auch missionarisch tätig sein und nichts geht über Frontalunterricht. Ich sage Ihnen, der Buchrücken ist das und das ist die U4. Und da heißt es hier schon, ich mag Krähen. Ich mag, wie sie gehen, fliegen und sich anschreien. Ich höre auch ihr Krächzen gern. Und damit ist natürlich klar, dass es hier nicht darum geht, dass das Buch über Krähen geschrieben worden ist. Das geht schon allein nicht, weil das Format Ihnen gleichzeitig sagt, hier kann es nicht unmöglich das Buch über Krähen sein, zumal man über Krähen mindestens eine 32-bändige Enzyklopädie schreiben kann. Sondern es ist klar in diesem Format schon, das hat was Leichtes, das hat was Essayistisches und es hat etwas, was den Sprechenden, den Schreibenden mit einschließt. Und ich finde eigentlich ganz toll, also der erste Band war Die Krähen und der beginnt dann auch noch so mit jeder kennt sie, kaum einer mag sie. Krähen haben beinahe den ganzen Erdball besiedelt und dabei fast immer die Nähe von Menschen gesucht. Sie scheinen überall schon da gewesen zu sein, wo man gerade hinkommt. Ob morgens im Dunkeln am Nordkap, mittags in einem Wald in Neukaledonien oder an einem gottverlassenen Ort in der öden Weide Alaskas. Irgendwann tauchen Krähen auf und tun bestimmt nicht so, als sei ihnen die Gegend genauso fremd wie den Menschen, die diese Winkel zum ersten Mal betreten. Und das finde ich eigentlich einen schönen Anfang für die ganze Reihe gedacht, dass es eben nicht um die exotische Natur und die auch die Natur, um die wir uns die ganze Zeit sorgen, sondern die widerständige Natur und die in dem Sinne auch verrufen ist. Und Krähen sind es. Kurt Riechelmann hat sich noch daran erinnert, wie Krähen in den 70er Jahren abgeschossen worden sind und dann lustigerweise durch eine europäische Verordnung unter das Singvogel-Abschussverbotsgesetz.
Der Begriff von Gesang in den modernen Absolut. Zeiten ist ja ein anderer als zu Bachs Absolut. Zeiten. Das Absolut. Ist schon in Ordnung.
Und das ist so toll. Dazu muss man sagen, dass das zweite Buch, was wir dann gemacht haben, In diesem kleinen Format, wir haben unterschiedliche Formate, das ist was Besonderes der Reihe. Die andere Bibliothek hat natürlich immer ein Format, weil das ist das Erkennungszeichen von Buchreihen gemeinhin. Das sieht immer so schön ordentlich und dekorativ im Regal aus. Und ich wollte damals unbedingt zeigen, dass das, was Bücher können, ganz stark mit Formaten zu tun haben. Weil sie eben von vornherein eigentlich den Zugang schon festlegen. Und damals war besonders laut das Gekrächze, um mal sozusagen das Gekrächze vom Ende des Buches. Und auf dem Reader haben sie halt kein Format, was ihnen den Inhalt in irgendeiner Form näher bringt, sondern alles wird auf eine Weise gleich gemacht. Und mir ging es darum, das zu durchbrechen. Und der zweite Band war dann auch gleich ein anderes Antitier, der Misfit, wie Jutta Persson schreibt, das Bartelbier. Tier, ich möchte lieber nicht, wie diese berühmte Figur von einer Novelle von Melville, der Bartleby, der immer sagt, I prefer not to. Und der Esel in seinem störrischen Dasein ist natürlich eine wunderbare Antifigur, weil er eben zeigt, dass manchmal es auch besser ist, stehen zu bleiben, als wie das blöde Fluchttier Pferd einfach wegzurennen.
Gibt es bisher einen Band über Pferde?
Nein, es gibt auch keinen Band über Katzen, keinen über Hunde, wobei ich da vielleicht schwach werden würde, seit ich selbst einen habe. Es gibt auch keinen Band über Rosen. Wir haben das später dann natürlich noch erweitert auf Pflanzen. Und Sie können sich jetzt mal überlegen, wenn man das erste Buch als Tierporträt über Krähen gemacht hat, was würde dann das passende Pflanzenporträt sein? Sehr gut, Brennnesseln. Wir haben aber auch statt der Rosen die ungeliebten Nelken, die ja tatsächlich auch politisch gesehen ein ganz interessantes kulturgeschichtliches Schicksal haben. Was vielleicht wichtig ist zu dieser Tierporträtsreihe ist, das ist ein sehr starkes Format. Also es hat nicht nur vom Format her, sondern auch innen. Das Besondere an den Naturkunden ist, dass es immer ein Frontispiz gibt. Ich finde halt, das ist ein Frontispiz. Ich finde, das ist wie ein Klingelschild eigentlich. Man hat sofort ein Entree. Dann hat man immer einen Farbschnitt. Und das ist in letzter Zeit sehr, sehr teuer geworden. Darüber können wir später, glaube ich, noch reden. Und dann gibt es hinten immer was Wunderbares. Es gibt nämlich Artenporträts, die eigens dafür angefertigt werden. Also dass man eine Auswahl, eine Revue gewissermaßen von Saatkrähe bis halber Paradiesvogel hat. Und wir sind ehrlich gesagt unserem Anspruch, verrufene Tiere zu bringen, treu geblieben. Auch wenn natürlich Vertreterinnen und Vertreter manchmal sagen, es wäre ja auch nichts dagegen einzuwenden, mal ein sehr beliebtes Tier zu machen. Der jüngste Band gehört den Wespen, aus denen ich tatsächlich was vorlesen würde. Denn Michael Ohl ist nämlich wirklich Wespenforscher. Es ist nicht unbedingt so, dass immer die Leute, die diese Bücher schreiben, ausgewiesene Experten sind. Es reicht auch, dass sie eine Obsession für das Tier haben.
Starke Abneigungen.
Nein? Starke Abneigungen. Ich weiß nicht, ob sie mit einer Abneigung, doch, das dauert lange, so ein Buch zu schreiben. Gerade weil die Form so klein ist. Ich glaube nicht Abneigung, aber ich glaube, es ist natürlich oft, Obsession ist ehrlich gesagt meistens das Beste. Expertentum ist nicht unbedingt das Beste, weil man natürlich aus dieser gesicherten Haltung heraus anders schreibt, als wenn jemand, der versucht rauszufinden, warum um Gottes Willen liebe ich Tauben oder Kröten. Wir haben zum Beispiel Kröten gemacht.
Kröten verstehe ich viel besser.
Kröten.
Taube ist für mich vollkommen unbegreiflich.
Was würden Sie eigentlich machen?
Wenn es darum geht, ein Tier, was ich nicht...
Nein, ein Tier, also wenn
ich...
Das
ist jetzt gefährlich, ich rede mich jetzt in ein Buchprojekt rein.
Unbedingt.
Das sollte ich nicht machen. Nein, das Problem ist natürlich, als Donaldist hängt man natürlich an Tieren, die in Entenhausen auftreten. Und Ente wäre sehr naheliegend, aber genau darum auch völlig irrational, denn Enten sind für uns ja Menschen. Das sind ja die viel besseren Wesen eigentlich. Also man müsste dann mal so ein bisschen gucken. Interessant wäre ein Tier, was überhaupt nur in einem einzigen Bild in Entenhausen vorkommt, was ich aber sehr liebe, das ist der Rüsselschnurps. Und der Rüsselschnurps ist ein sehr bizarres Tier, der im Zoo von Dagobert Duck im Privatzoo auftaucht und der auch einen lateinischen Namen hat. Ich habe leider Gottes die Artenbezeichnung jetzt wieder vergessen. Aber der Rüsselschnurps ist toll und man kann über Entenhausen verteilt Tiere wie die stachelhäutige Blattwanze und sowas identifizieren, die, glaube ich, gewisse Verwandtschaft haben. Also man könnte da einen wirklich artenübergreifenden evolutionären Zusammenhang konstituieren. Das hat selbst im Donaldismus noch niemand gemacht. Das wäre reizvoll, aber man hätte eben nicht diese, ja gut, man könnte draufschreiben Rüsselschnurps, das würde gut klingen, aber das Buch würde über viel mehr gehen.
Herr Platthaus, ich bin ganz platt, um ehrlich zu sein.
Den Namenswitz sparen Sie sich, wenn wir das Buch zusammen machen und dann
wird
das ein Deal.
Nein, das ist fantastisch, weil ein Bestiarium aller in...
Aller geht nicht, das ist viel zu viel.
Das ist viel zu viel.
Das ist viel zu viel. Also wir haben selbstverständlich längst auch Tierverzeichnisse, so ist es nicht. Also unsere zoologische Abteilung ist sehr, sehr aktiv. Es sind hunderte von Tieren, die in Entenhausen auftreten. Davon treten mindestens ein paar Dutzend nicht in unserer Welt auf.
Ein paar Dutzend.
Aber die wette, müsste man sich 50, 60 Stück.
50, 60. Mhm. Na, das wäre fantastisch. Dann könnte man die Kryptozoologie.
Das ist schön, weil auch sowas wie der pfeilnäsige Erdfloh dann endlich mal zu seiner Beachtung fände.
Es ist ja, ich bin hingerissen, weil tatsächlich wollte ich schon lange ein kryptozoologisches Buch machen. Das hatte aber auch damit zu tun, dass ich einst mal beschloss, einen Naturführer der Monster zu schreiben.
Warum ist er nie was draus geworden?
Weil es Strunz langweilig ist.
Über Monster?
Ja, denken Sie mal an die Monster, die sich die Menschen haben ausgedacht. Das sind Collagen. Das ist einfach nur was Zusammengebasteltes. Also sowas wie dem Vogel Greif. Sehr lächerlich. Oder bitte schon ein Einhorn. Ein Pferd mit einem ungeschnallten Phallus.
Aber ja gut, das stimmt. Und was ist mit den Hieronymus Bosch-Wesen?
Die sind schon interessanter, aber die sind natürlich...
Ah, lauter.
Sie verstehen gar nichts.
Das kann geleistet werden. Wir sprechen jetzt direkt in die Mikrofone.
Ab wann müssen wir wiederholen? Nein, Kryptozoologie ist was Fantastisches. Es gibt wirklich, ich habe eine Monsterabteilung in meiner Bibliothek. Ich bin gerade umgezogen und sie ist jetzt zum Okkulten und zu den ausgestopften Tieren gewandert. Aber es gibt eine Regalreihe Kryptozoologie. Ich hatte nur tatsächlich die Entdeckung gemacht, dass die Evolution sehr viel schöpferischer, kreativer gewesen ist oder nach wie vor ist, als das, was die menschliche Fantasie sich ausdenkt, um das Nichts in Wesen zu verpacken. Aber kommen wir kurz zu den Wespen. Es gibt nämlich eine wunderbare Stelle in dem Wespenbuch, in dem sie erfahren, was Forscher so machen und in dem sie von der Schmidtschen Schmerzskala erfahren. Justin Schmidt ist eine Legende unter den Hautflüglerforschern und einer der wenigen, die sich vergleichend mit Stacheln, Stichen und Stachelgiften beschäftigen. Er lebt und arbeitet in Houston, Arizona, nur 90 Meilen westlich von Wilcox. In den Langstreckendimensionen der USA ist die Wilcox Player sozusagen Justins Vorgarten. Hier fährt er hin, um für seine Forschung die für ihren Stich gefürchteten Spinnenameise und Ernteameise zu fangen. Justin ist in den Medien als Connoisseur des Schmerzes und als Entomologe, der für die Wissenschaft litt, bekannt geworden. Während seiner Forschung ist er bisher von 83 verschiedenen Hautflüglerarten gestochen worden und hat penibel sein Schmerzempfinden dokumentiert. Aus diesen Informationen hat Justin den Schmidt-Schmerz-Index erstellt.
Er heißt auf Englisch aber sicher viel langweiliger, oder?
Nein, Schmidt-Pain-Index.
Ja, das klingt doch furchtbar. Schmidt-Schmerz-Index ist großartig. Also auf Deutsch funktioniert das
viel besser.
Ich
finde allein dieser
Name
Justin Schmidt, das hält man kaum aus. Es könnte auch wirklich so eine Dorfnamensgebung sein. Ne? In meinem Dorf hießen viele Justin und so. Auf Stufe 1,0 stehen die Stiche kleiner Bienen und Wespen, die kaum die menschliche Haut durchdringen können und nur einen leichten Schmerz auslösen. Am anderen Ende der Skala befinden sich die Insekten mit dem stärksten bekannten Schmerz. Zu ihnen gehören die erwähnten Vogelspinnen, jagenden Wespen der Gattung Pepsi, die Spinnenameisen und nahe an der höchsten Stufe 4,0 auch die Ernteameisen. Kalibriert hat Justin seinen Schmerzindex an der allseits bekannten Honigbiene, deren Schmerzindex 2,0 beträgt. Hier etwa liegen auch unsere heimischen sozialen Wespen. Wer schon einmal von einer Wespe gestochen wurde, weiß, was für ein wirkungsvolles Instrument ihr Stachel ist. Niemand kann das leugnen, denn der Schmerz ist stark. Er kommt sofort und brennend, nimmt seinen Ausgangspunkt an der Einstichstelle, breitet sich von dort rasend schnell aus und hält als brennende Schwellung häufig stundenlang an, die nachfolgende Rötung oft tagelang. Ich muss zugeben, bei mir ist auch die Schwellung und der Schmerz tagelang. Aber vielleicht bin ich leicht allergisch. Sind Sie allergisch?
Nein, also nicht dagegen. Gegen andere Dinge ja, aber Insektenstiche gehören nicht dazu.
Zu späterer Stunde, glaube ich, dringen wir in diese Gefilde vor.
Ich bin andere auch Dinge allergisch gegen zu intime Fragen.
Gut pariert. Ich bin allergisch gegen Penicillin und Rucola. Und
das Letztere ist vertretbar, das Erste ist ärgerlich.
Ist ärgerlich, vor allem wenn man es erst, wenn man zwischendurch wieder vergessen hat und sich dann auf der Notaufnahme wiederfindet. Wir Menschen, die wir große Säugetiere mit großer Körpermasse sind, sind vom Wespenstich insbesondere wegen des Schmerzes beeindruckt. Anaphylaktische Schocks, die manchmal sogar zu Todesfällen führen, sind eher selten und können aus Sicht der Wespen als Kollateralschaden gelten. Sie merken, da spricht jemand, der Wespen liebt. Doch der Schmerz reicht aus, um die Wespenarbeiterin ihr Ziel erreichen zu lassen. Der im Vergleich riesenhafte Angreifer flüchtet und nimmt eine Erinnerung an das unerfreuliche Ereignis mit, das er so schnell nicht vergisst. Vergleicht man aber die Schmerzhaftigkeit der Stiche unterschiedlicher Hautflüglerarten, findet man überraschende Unterschiede. Und hier kommt Justin Schmidts Schmerzindex ins Spiel. Leicht, flüchtig, fast fruchtig, als ob ein winziger Funke ein einziges Haar auf dem Arm ansenkt. So beschreibt Justin den Stich kleiner Bienenarten auf Stufe 1,0. Stiche der Deutschen und der Gemeinwespe auf Stufe 2,0 schildert er als reichhaltig, herzhaft und heiß. Als ob W.C. Fields, ein US-amerikanischer Schauspieler massiger Natur, eine Zigarre auf deiner Zunge auslöscht. Und Pepsi auf Stufe 4,0 liest sich so heftig, blendend, schockierend elektrisch, als ob jemand einen laufenden Haartrockner in dein Schaumbad fallen lässt. Nein, aber da merken Sie, dass selbst in der die Wissenschaft sich natürlich nach der Poesie sehnt. Und ich fand toll an diesem Index, das könnte natürlich, also Sie wissen ja, die Adjektive, um Wein zu beschreiben, sind ähnlich blumig wie dieser Schmerz.
Der Haartrockner wäre
der nicht Haartrockner, mit dem Programm. Der Haartrockner könnte man nicht integrieren.
Wie finden Sie die Autoren dafür? Denn ich merke jetzt, da ist schon noch eine spezifische Erzählweise natürlich unbedingt erforderlich. Und ich würde mal unterstellen, nicht jeder, selbst obsessiv mit Naturkunde befasste Autor oder Autorin, kommt wirklich in Frage für die Reihe. Bekommen Sie Angebote? Wie viel lehnen Sie davon ab? Werben Sie aktiv, wie gerade eben, ein? Oder wie konzipiert man eine solche Reihe? Und hat sie sich verändert im Laufe der 10 Jahre? Also natürlich, die Reihe sowieso, sie ist immer größer geworden, aber auch von der Art, wie Sie an die Texte herangehen.
Es war wirklich so, dass relativ schnell wir uns vor Angeboten kaum retten konnten. Und das Interessante war dann eigentlich immer wieder rauszufinden, ist diese Person wirklich die Person, der ich jetzt die Schafe gebe? Oder warte ich auf jemand anderen? Es vergeht kaum ein Monat, in dem mir nicht Eichhörnchen angeboten werden. Und ich liebe Eichhörnchen. Ich glaube, deswegen bin ich immer der Meinung, dieser Mensch ist nicht gut genug dafür, dieses Buch zu schreiben. Und das Gute ist aber tatsächlich, ich habe gesagt, die Form ist so starr und der Falk Nordmann, der wird immer, ehrlich gesagt, immer besser, was diese unglaublichen Darstellungen der Unterarten angeht. Also vor allem bei den Quallen, das sind wirklich Perversionen, Sondergleichen in pornografischer Ästhetik. Das kann ich
Ihnen nur... Das Buch liegt draußen, falls
absolut. Das müssen Sie sich anschauen. Das ist fantastisch. Das Schleimbuch liegt leider nicht draußen.
Das hatten Sie mir empfohlen. Ich bin wirklich sehr angetan. Also das war ein guter Kauf.
Sehen Sie?
Ja.
Die Buchhändler haben sich davor geekelt. Aber wenn Sie ein Geschenk für Ihren Proktologen suchen, meiner hat es dutzendfach verschenkt. Und das ist ein Riesenfan. Das ist wirklich schleimgrün. Und Schleim ist ja eben nicht nur eklig, sondern, wie wir alle hoffentlich wissen, Stichwort sexuelle Aktivität, eben auch geil. Und das ist ein tolles Buch, weil das eben wirklich vom Anfang bis Ende ist eben Schleim das, was uns so nah ist, dass wir es immer weit wegschieben müssen. Und es gibt offensichtlich so eine anthropologische Konstante im Zeitfenster von 8 bis 11 Jahren, ist der Mensch so begeistert wie unsere Tochter, die ganze Zeit Schleim selbst herstellt und das in der ganzen Wohnung verteilt. Aber das ist schon toll, weil das ein Thema ist, das eben nicht nur biologisch, naturwissenschaftlich, sondern auch kulturhistorisch wahnsinnig viel hergibt. Das ist von einer Wissenschaftsjournalistin zum Beispiel geschrieben worden, die sich bei uns tatsächlich, Petra Ahne hat sie empfohlen. Petra Ahne, eine Kollegin von Ihnen, die bei uns ein mega tolles Wölfebuch geschrieben hat. Und wir haben es dann zeitgleich mit den Schafen herausgebracht. Das Tolle ist dann auch, wenn Sie so merken, dass sich die Bücher dann auch begegnen. Das ist ganz wunderbar. Es ist tatsächlich so, dass die größte Gefahr bei diesem Format ist, dass es ein Sammelsurium wird, weil man ganz schnell dabei ist, Füchse in der Kunst, Füchse in der Literatur, das Fuchsbuch ist ein wunderbares Beispiel, dass es so eben nicht geht, sondern dass man einen roten Faden oder beim Fuchs ist es wirklich ein roter Faden, dass es eher darum geht, welche Motive sind das oder welche Figur empfindet man dieses Tier. Und Jutta Persson hat ja eben nicht nur über den Bartelbyschen Esel geschrieben, sondern auch über Korallen. Das ist ein für mich ganz wichtiger Band gewesen, weil es der 50. war und eben das Signe der Reihe thematisiert, das nämlich eine Koralle ist. Und mir gefiel daran so gut, die Koralle ist tatsächlich das Starwesen der barocken Wunderkammer gewesen, wo es einfach darum ging, dass es staunenswert ist und man lange nicht wusste, ist das jetzt... Ist das jetzt eine Blume? Ist das Stein? Ist das Stein auf dem Weg dazu, ein Tier zu werden oder vielleicht alles zugleich? Und leider mussten wir da dann nur auch die Erfahrung machen, Korallen haben kein Fell und keine Augen. Und Menschen interessieren sich dann doch am ehesten für Tiere, also Säugetiere sind tatsächlich hoch im Kurs, Vögel auch. Und was sozusagen der monetäre Verkaufserfolg wirklich angeht, der ist unglaublich unterschiedlich und der hat, glaube ich, nicht nur was mit der Qualität der Texte zu tun, denn die ist hoch, sondern tatsächlich was damit, womit Menschen viel anfangen können, womit sie sich verbinden können. Und das sind Korallen nicht. Und es gibt aber ein wunderbares Kapitel in dem Buch. Jutta Persson hat dafür tauchen gelernt, indem sie schreibt, mit Korallen bleibt man immer per sie. Und das fand ich so wunderbar, weil es gibt eine Natur, glaube ich, und einen Naturbegriff, bei dem wir aufs Du gehen. Und der hat natürlich, Fell ist da auf jeden Fall hilfreich, Augen auch, Kindchenschema sowieso. Aber das, was wirklich zu fremdartig ist, die Korallen, das man weiß, die gibt's da irgendwo und die sind irre. Aber sich damit wirklich stark zu verbinden, das ist dann nochmal eine andere Sache.
Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, wer im Standardformat, sage ich jetzt mal, obwohl das fies ist, aber sagen wir im Anfangsformat bleibt? Da hätte man ja auch den Schleim reinstecken können, aber der Schleim ist ein sehr opulentes, überformatiges Buch. Also nicht unbedingt das, wo man denken sollte, dass Schleim jetzt unbedingt große Formate braucht. Wonach entscheidet sich das?
Also wie gesagt, wir haben unterschiedliche Formate. Das ist, um es kurz zu sagen, das ist das Sachbuchformat, in dem das Schleimbuch auch, das ich eben das ich zu Hause nicht gefunden habe, weil ich es nämlich kürzlich schon wieder verschenkt hatte.
Hätten Sie es mal gesagt, das hätte ich heute wirklich noch mitbringen können.
Egal, Sie sind jetzt so interessiert, was das Schleimbuch angeht, und werden bestimmt nachrecherchieren. Das ist praktisch unser Sachbuchformat, wobei wir tatsächlich erzählerische Sachbücher machen. Und wie gesagt, in Deutschland war das eher ein Flop. In der englischen Übersetzung in UK war das ein großer Erfolg. Slime, A History, kam sofort gut an, was vielleicht doch auch interessant ist. Vielleicht gibt es da eine Offenheit dem Abgründigen gegenüber. Und wie gesagt, es gibt ja Berufsgruppen, die sich sehr mit Schleim beschäftigen.
Aber die gibt es ja hierzulande nun auch. Also das kann ja nicht der Grund sein. Oder gibt es mehr Proktologen in England?
Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht... Vielleicht war es auch die Aufmachung, das ist schleimgrün und es hat so eine Prägung, silberne Prägung mit einem Farbverlauf. Also da haben wir uns auch ein paar Perversionen erlaubt, die buchherstellerisch eigentlich verboten sind. Aber ich dachte, wann, wenn nicht jetzt, kann man schleimgrünes Buch machen. Wobei natürlich das auch Quatsch ist mit dem Flussierenden. Vielleicht noch ein anderes verrufenes Tier, ein ganz wichtiges Buch für mich als Berlinerin oder in Berlin lebende Berlinerin würde ich eigentlich niemals, streichen Sie das. Ich wohne da nur, weil es da die Staatsbibliothek gibt. Die Tauben, die natürlich auch was ganz Interessantes haben, nämlich ein Tier, was unglaublich ambivalent ist. Das meine ich, mich interessieren ambivalente Tiere, weil die Tauben sind ja seit den 50er Jahren, lustigerweise in den USA hat es angefangen, dass gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen im Stadtraum gewettert wurde, vor allem Obdachlose, auch Homosexuelle, Leute, die in Parkanlagen sich herumtreiben, und in diesem Atemzuge Tauben. Und wurden dann ganz schnell als Ratten der Lüfte verunglimpft. Das Verrückte ist, dass sich das so gehalten hat, obwohl es werden sehr viel mehr Menschen von Hunden gebissen im Jahr, als dass sie irgendeine Taubenvergiftung, Sie kennen auch das berühmte Lied, Tauben vergiften im Park.
Aber da vergiftet ja jemand anders, also da ist ja die Taube das Opfer.
Natürlich, aber das sind angefeindete Tiere, die, und das ist ganz interessant, darüber nachzudenken, das sind eigentlich mit die ältesten Haustiere. Das heißt, das waren Proteinlieferanten, man konnte diese kleinen Taubenschläge relativ leicht auch im verdichteten Stadtraum halten, und die sind praktisch übrig geblieben bei der Verstädterung. Und sie sind als abgespaltener Rest, sind sie immer noch da. Ich kriege wirklich Gänsehaut, weil ich das so irre finde. Und dann sind sie so nah und erinnern einen immer an etwas, was man eigentlich verdrängen wollte. Und Sie sehen ja, wie die Architektur der Städte eigentlich nur darauf aus ist, Tauben die Fortpflanzung zu unterbinden, wenn nicht noch Schlimmeres. Und es gibt aber in Berlin eine Guerilla, die Tauben rettet. Meine Frau hat nämlich mal eine verletzte Taube von einer Krähe angegriffenen Taube nach Hause geschleppt. Was glauben Sie, was das für 3 Tage waren, wo sie diese Taube, die überhaupt nicht aussah wie eine Taube, weil sie noch zu klein war. Ah. Es sah wie eine geschundene Kreatur. Und dann gab es irgendwelche ominöse Facebook-Gruppen, wo man dann durch die Stadt gefahren ist und diese Taube, die verletzte Taube wurde dann wieder ausgewildert und verarztet. Also da gab es offensichtlich eine, glaube ich, feministische Taubengeria, was irgendwie faszinierend ist. Aber ich wollte auf eine Sache hinaus. Tauben sind aber gleichzeitig natürlich, wenn sie oft bei Hochzeiten sind, die reinen Tiere. Und wie ein einziges Tier diese beiden Seiten vereinen kann, das ist doch was Faszinierendes. Ich habe auch eine Theorie, und Katrin Schneider hat sich auch darauf eingelassen, die tatsächlich in so einer Guerilla, also die geht rum und zieht sich immer besonders schick an, wenn sie Tauben füttert, damit sie nicht für eine Obdachlose gehalten wird. Weil man so angefeindet wird, wenn man Tauben füttert im öffentlichen Raum. Und es ist ja oft auch eben tatsächlich verboten. Und die Theorie ist, es gibt natürlich diese alten alchemistischen Praktiken, dass wenn man irgendwie ein Geschwür hatte, ein reines Tier, meistens eben Tauben genommen hat und auf das Geschwür gebunden hat, weil man dachte, sie haben keine Gallenblase, was nicht stimmt, und sind deswegen rein. Und dann geht das Geschwür über auf die Taube. Und ich habe das Gefühl, dass aus dieser Praxis das Abgespaltene, also das, was ehemals eben rein und idealisiert wurde, muss jetzt abgewertet werden. Und das ist etwas, was mich immer wieder eben fasziniert, tatsächlich darüber nachzudenken, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Quallen reden oder über Wespen? Und das hört überhaupt nicht auf. Und deswegen ist es wichtig, diese Ambivalenz immer wieder auszuloten, was übrigens gar nicht so einfach ist, wenn Sie jemanden haben, der ein Rattenbuch. Können Sie noch folgen oder finden Sie es? Weil ich habe das Gefühl, es wird gerade so unruhig. Nein, es gibt zum Beispiel eine Frau, die Ratten liebt und ein Rattenbuch schreibt. Wir machen im Frühjahr. die ein Rattenbuch und die Ratten liebt. Und gleichzeitig ist natürlich wichtig, dass Sie, wenn Sie über Ratten sprechen, auch über das Unangenehme reden müssen. Also eine reine Ehrenrettung reicht nicht aus. Stimmt, man hat eigentlich das Gefühl, man könnte sich jetzt nackig machen. Ne? Das ist wirklich...
Bei der Taube noch eine ganz kurze Frage. Als ich nach Leipzig kam, Anfang der 90er Jahre, gab es da ein Tier, was mir vorher noch nie begegnet war, die Taubenzecke. Es wurde immer behauptet, ein Leipziger Spezifikum, also ein Parasit, der von Tauben durch die Abbruchhäuser oder sowas geschleppt wurde. Warum das nur in Leipzig der Fall sein soll, ist mir unerfindlich. Aber es gab großartige Warnschilder, die an den baufälligen, davon gab es damals in Leipzig noch sehr, sehr viele Häuser, an den baufälligen Häusern hingen. Und darauf war ein Tier abgebildet, was in dieser Vergrößerung natürlich etwas unfassbar Monströses hatte, was einen sehr stark an die antisemitischen Karikaturen der Nazis erinnerte in den 30er Jahren. Und erstaunlicherweise ist offensichtlich diese Taubenzecke entweder ausgestorben oder nach Dresden migriert oder was weiß ich, was sie getan hat. Jedenfalls ist nie mehr die Rede von ihr. Und mittlerweile muss man sich wirklich schon Mühe geben, in Leipzig noch auf jemanden zu treffen, der sich an sie erinnert. Kommt die zufälligerweise vor? Ich würde sehr gern mal was drüber lesen.
Leider nicht, aber Sie haben recht. Wir müssen ein Parasitenbuch machen. Wir haben zwar jetzt schon ein Bestiarium der Bakterien. Der Autor arbeitet natürlich an einem Bestiarium der Viren. aber wobei die Viren irgendwie außer Mode gekommen sind. Ich weiß auch nicht warum. Aber da sprechen Sie eigentlich was an, nämlich die Bestiarien. Also ich liebe diese kleinen Formate, muss ich zugeben. Und ich habe ein Faible für enzyklopädische Formate, weil ich der Meinung bin, dass diese Bücher, die uns ehemals eigentlich behauptet haben, wie die Welt funktioniert. Mein Lieblingsbuch ist nach wie vor ein Titel, der in den 60er, 70er Jahren hohe Auflagen erzielte und den besten Titel hat, den ein Buch haben kann. Ich sag dir alles.
Ah, das ist insofern wirklich großartig. Es wird eine DDR-Publikation gewesen sein, unterstelle ich mal.
Nein.
Der Witz ist, das Buch meiner Kindheit, ähnliche Zeitraum, wo es rausgekommen ist, aber eben ein typisches Westbuch, hat den für meinen Geschmack natürlich in die kapitalistische Gesellschaft viel besser passenden Titel Ich weiß mehr.
Aber den kenne ich, das muss ich mir besorgen.
Ich weiß nicht, ob es noch lieferbar ist, aber es war eine wichtige Kindheitslektüre.
Nein, aber ich habe zum Beispiel, ich sag dir alles, in mehreren Auflagen habe ich das, weil es natürlich interessant wird, wann ändert sich die Typografie. Da haben Sie dann so Tabellen von den Bartmoden bis hin zu den scheinbar hellsten Sternen am Himmel. Die Konzile der katholischen Kirche folgen dann gleich auf Attentate der Neuzeit. Ich liebe es. Ich liebe es. Es ist eigentlich ein Schotts-Sammelsurium-Buch, was nur ernst gemeint war. Und es stammt natürlich aus einer Zeit, in der man eben glaubte, noch alles tatsächlich zwischen zwei Buchdeckel passen zu können. Und tatsächlich war das Buch, von dem ich als Kind geträumt habe. Ein Buch, das mir alles sagt. Und ehrlich gesagt versuche ich nach wie vor, gerade bei meinen eigenen Büchern, aber auch als Herausgeberin, Bücher zu machen, die dieses totale, auf eine Weise auch totalitäre nach wie vor haben, die also diesen doch ziemlich megalomanen Anspruch haben, von der gesamten Welt zu erzählen, was unmöglich ist, aber gleichzeitig ein Grund, ein Buch zu machen. Und ich finde, dass dieses Buch, es ist nämlich tatsächlich mein heimliches Lieblingsbuch der ganzen Naturkundenreihe, das sehr schön zeigt. Es hat den wunderbaren Titel »Singt der Vogel, ruft er oder schlägt er?« und den wichtigen Untertitel Handwörterbuch der Vogellaute. Und ist tatsächlich das, was vorne drauf steht, nämlich eine Art Wörterbuch, wo Sie dann eben bei Krähen nachschauen können, welche Verben man benutzen kann, um die Lautäußerung von Krähen zu beschreiben. Krächzen, kreischen, krassen, kolkern, kröchzen, quarren, gecken, knurren, plärren, racken. Ich finde, es gibt keinen besseren Titel, um seinem Partner, seiner Partnerin im Bett abends was vorzulesen. Es gibt teilweise auch Notenbeispiele plus Erstbelege, wann, wo dieses Verb benutzt wurde für diesen Vogel. Und das ist ein völlig verrücktes Teil, weil sie natürlich, wenn sie es durch, also man denkt zuerst unnützes Wissen, was soll das? Und noch dazu kam dieses Manuskript gesetzt in Comic Sans, der schlimmsten Schrift, die Ihnen nur immer unter die Augen kommen, wenn Sie zu Kindergeburtstagen eingeladen werden. In Comic Sans flatterte das ins Haus und Andreas Rötzer, der Verleger, fischte es aus dem Papierkorb und fragte, was ist denn das? Und dann haben wir es nochmal neu erfunden eigentlich und gemerkt, dass dieses unnütze Wissen letztendlich ein Wissen vereint, ein Archiv ist von dem, was zu verschwinden droht. Und wenn Sie das durchgucken, dann können Sie einfach mal überlegen, ja, wann habe ich das letzte Mal eigentlich in diesem Jahr einen Baumläufer oder eine Braunelle gesehen? Ein Goldhähnchen oder ein Girlitz, Gimpel vielleicht schon eher, Gelbspötter wird wieder schwierig, Fliegenschnäpper, Blauracke kommt ja auch vor, was ich völlig irre finde, weil ich habe die Blauracke nur ein einziges Mal gesehen, als ich in Kenia Urlaub gemacht habe und fand völlig irre, auf Englisch heißt ja die Blauracke European Roller, was seltsam ist und dann wurde mir auf einmal klar, dass wir immer denken, die Vögel leben bei uns und die überwintern in Afrika. Vielleicht sind es aber auch afrikanische Vögel, die in Europa übersommern. Wir sollten tatsächlich mal unseren Standpunkt dort relativieren. Und wie ich finde, ein wunderbares und tatsächlich nützliches Buch, weil es nämlich tatsächlich darum geht, und das ist dann, finde ich, fast ein politisches Thema, wenn die Dinge sterben, sterben die Wörter und die Worte. Und oftmals ist es so, dass die Bezeichnungen zuerst sterben. Und wir sind einfach so, dass wir nur das immer wahrnehmen, wofür wir auch Begriffe und Namen haben. Und wenn Sie halt ein Girlitz nicht von einem Gelbspötter unterscheiden können, dann merken Sie, ja, da ist halt ein Vogel. Und dann merken Sie auch nicht, wenn Amseln weniger werden oder so. Das ist einfach ein großes Thema. Und es gibt noch dazu, das ist einfach mein Liebling, deswegen mache ich Veranstaltungen, damit es diesen Moment geben kann. Es gibt nämlich einen Anhang 2 auf Seite 198, Nachtigallengesang notiert von Bechstein. Tui, 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 spitui, ska, toi, 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 tix, quadu, 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 score, 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 tü, 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 quarti, squat, pip, pip, ki, cha, 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 zirali, tsi, 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 und so weiter.
Wir haben uns gerade ganz kurz darüber verständigt, denn ich muss ganz ehrlich zugeben, ich wusste im Vorfeld jetzt überhaupt nicht genau, was mich seitens Judith Schalanskis erwarten würde. Ich kenne natürlich ihre Reihe und ich kenne Judith Schalansky und auch das ein oder andere dieser Bücher, aber sie schickte mir gestern oder heute, ist auch völlig egal, eine Liste mit Büchern, die sie gerne heute im Rahmen dieser Veranstaltung vorstellen würde. Und da waren ein rundes Dutzend Titel drauf, worauf ich sagte, das ist schwierig in einer anderthalbstündigen Veranstaltung. Und Sie sehen, was dabei herauskommt, ein wunderbarer Parcours durch die verschiedensten kleinen Dinge durch. Und so wollen wir es einfach auch weiter behalten. Ich hatte so eine grobe Vorstellung, wie die zweite Hälfte aussieht. Die hat Frau Schalanski gerade wunderbar über Bord geworfen. Und das ist auch sehr, sehr gut so. Denn so machen wir jetzt organisch in gewisser Weise bei den Naturkunden weiter. Denn es gibt ein Buch, was Frau Schalanski Ihnen unbedingt noch aus dieser Reihe vorstellen muss, was uns dann wieder eine Überleitung gestatten wird zu etwas anderem. Ich will gar nicht zu viel verraten.
Ich möchte Ihnen Annie Dillard vorstellen, weil ich an Annie Dillard glaube. Und das hat ein britischer Kollege hat vor kurzem einen Text über Annie Dillard, eine noch lebende US-amerikanische Schriftstellerin, einen Text geschrieben, in dem er sagt, Ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich glaube an Annie Dillard. Annie Dillard glaubt nämlich an Gott und hat trotzdem einen Sinn für Humor. Und das müssen Sie erst mal finden. Und sie hat in den 70er Jahren ein wichtiges Buch geschrieben, mit dem sie auch mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet worden, was Sie draußen auch auf dem Büchertisch finden, nämlich Pilger am Tinker Creek. Sie hat versucht, das, was Thoreau gemacht hat. Thoreau muss natürlich, wenn man über Nature Writing, das böse englische Wort haben wir.
Haben Sie bisher super vermieden. Jetzt bringen Sie es rein. Alle meine Konzeption bricht endgültig zusammen.
Absolut. Aber natürlich, es gibt verschiedene Traditionslinien des Schreibens über Natur. Und eine ist natürlich Thoreau, der Mann, der in der selbstgezimmerten Hütte im Wald lebte und seine Dreckwäsche sonntags zu seiner Mutter brachte.
Diese Waldhütte, ich habe das jetzt kürzlich mal vor ein paar Jahren überprüft, als ich da war in Massachusetts, wo er da gelebt hat. Ich war erschüttert, wie nah die an der Zivilisation war. Das Weimar Amerikas war ungefähr einen einstündigen Fußmarsch entfernt. Also der hat nicht nur seine Dreckwäsche zu seiner Mutter gebracht, sondern sich auch jeden Abend dann wieder bei seinen Kollegen verpflegen lassen und so. So stelle ich mir die Naturburschen vor.
Absolut, absolut. Aber das ist interessant, wenn man Thoreau auch die Tagebücher liest, wie wichtig die Eisenbahn, die ganze Zeit hat man das Gefühl, die Eisenbahn fährt durch diesen Text. Und das ist natürlich klar, weil wir fangen, ganz nachvollziehbar, wir fangen nämlich erst dann an, über Natur zu schreiben, wenn sie uns fremd wird und wenn sie auch abhanden zu gehen droht. Und weil dann in dem Moment wird sie erst attraktiv und kann idealisiert werden.
Ich überlege gerade, wenn man die Antike mit Plinius oder sowas, stimmt es natürlich auch, das ist natürlich auch schon längst eine entfremdete Gesellschaft und von der Natur entfernte.
Ich finde es eine Theorie, die haltbar ist, vor allem wenn man
zumindest 10 Minuten übersteht. 10 Minuten sie, ich denke nochmal nach. Ja.
Nein, aber denken Sie zum Beispiel an die Grimmschen Märchen, die wirklich in dem Moment aufgeschrieben, wohlweislich, vorher sind sie schon entstanden, aber aufgeschrieben werden, in dem der Wald, der die ganze Zeit dort beschrieben wird, gar nicht mehr existiert, weil vorrevolutionärer Raubbau ihn eigentlich, der wurde verköhlert letztendlich. Und das finde ich schon irre. Und das ergibt Sinn, das erkennen wir alle. Und das hat natürlich auch was mit meinem Verzeichnis einiger Verluste zu tun. Das Arbeitstitel war immer Verlustkatalog, dass die Dinge, die nicht da sind, ich weiß nicht, ob es Ihnen anders geht, vielleicht ist es eine persönliche Sache, die Dinge, die nicht da sind, auch die Menschen, die nicht da sind, sind immer sehr viel attraktiver als das, was da ist. Von Auto.
Nehmen Sie das nicht persönlich, es ist nicht gegen Sie gerichtet.
Aber das ist natürlich die hohe Form des Schreibens. Also das ist, glaube ich, der Impetus des Schreibens, dass man das oder überhaupt wie Geschichten beginnen. Ich glaube auch, das kann man sagen, anthropologisch muss das der Beginn von Kultur gewesen sein. Der Moment, in dem unsere Urahnen, noch nicht Menschen, mit ihren Artgenossen irgendwas gemacht haben, wenn sie verstorben sind, was für sie irgendeine Form von Trost bedeutete. Also, weil sie müssen einen toten Artgenossen eigentlich dann auch nicht mehr vor irgendwelchen anderen Tieren schützen, wenn ihnen nicht irgendwas bedeutet. Ich finde das einen ganz tollen, ich stelle mir das immer vor und dann kommt dieser Moment, wo man nicht mehr weiter weiß und alles so neblig wird. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht.
Nee, ich finde das so sehr interessant, weil ich gerade nachdachte, wir kommen nachher noch auf ein Buch, was hier unten liegt. Und darin gibt es etwas Hinreißendes zu den Bestattungsriten der Völker. Und da dachte ich auch, als ich das las, der Text ist mehr als 300 Jahre alt, als ich das las, dachte ich, der konnte vieles überhaupt nicht wissen, was wir heute anthropologisch wissen, ja, über Bestattungsriten, dass es natürlich auch Kulturen gibt, die ihre Toten beispielsweise der Wildnis ausliefern und eben gerade wollen, dass die Sachen zersetzt werden. Aber es ist natürlich für unsere Vorstellung total abstrus. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant in dem Kontext.
Toll, jetzt wollte ich Ihnen Annie Dillard vorlesen, aber jetzt muss ich doch denken, es gibt so eine wunderbare Stelle, ist schon echt peinlich, wenn man sich selbst zitiert.
Nicht ist toll, also wenn man sagt, in einem Buch von Julie Schalansky gibt es eine wunderbare Stelle.
Das ist wirklich
jetzt
schlimm.
Jetzt sind Sie aber echt unter Legitimationszwang.
Ja, das ist wirklich schlimm. Jetzt muss ich vor allem gucken, wo diese fantastische ist, diese Stelle.
Die keiner jemals wiederfindet.
Ach. Erst jetzt, da ich die Arbeit an diesem Buch, in dem die vielfältigen Phänomene der Zersetzung und Zerstörung eine tragende Rolle spielen, fast beendet habe, sehe ich ein, dass es nur eine der unzähligen Arten darstellt, mit dem Tod umzugehen, nämlich eine Art, die Toten im Zentrum der Siedlung zu bestatten, wie das in einer kleinen Siedlung, Fischersiedlung bei Schleswig ist. Dort ist nämlich der Friedhof in der Mitte der Stadt in Holm. Die im Grunde nicht unbeholfener oder fürsorglicher ist als jene von Herodot bezeugte Sitte der Kalatier, die ihre verstorbenen Eltern aufzuessen pflegten und voller Entsetzen waren, als sie von jenem Brauch der Griechen hörten, die ihrigen zu verbrennen. Aber gut, wir kommen noch mal, wir sind schon im Metaphysischen, das ist ja das Schöne. Man hat Legitimationsdruck, wenn es um den Tod geht, man fängt an, in dem Moment tatsächlich die ganz großen Fragen aufs Tableau zu bringen. Und ich lese Ihnen etwas vor aus einem anderen Text von Annie Dillard, was ihn aber, glaube ich, trotzdem darbringt, wie jemand unerschrocken schreibt. Ein Stein zum Sprechen bringen. Die Insel, auf der ich lebe, ist von Sonderlingen wie mir selbst bevölkert. In einer mit Zedern, Schindeln verkleideten Hütte auf einer Klippe, aber so wohnen wir alle, lebt ein Mann Mitte 30 allein mit einem Stein, dem er das Sprechen beizubringen versucht. Wie zu erwarten ist, kursieren darüber Witze, doch kommen sie in der Regel von jungen Leuten und sind nicht sehr ernst gemeint. Denn tatsächlich begegnen fast alle hier Larrys Vorhaben mit Respekt, auch ich. Deshalb schütze ich seine oder ihre Privatsphäre, indem ich die Einzelheiten für euch verfälsche. Es könnte zum Beispiel eine Prise Sand sein, die er zum Sprechen bringen will, oder ein lang anhaltender Nordwind oder eine von unzähligen Wellen. Aber es ist, das versichere ich, tatsächlich ein Stein. Ich habe ihn gesehen. Es ist ein handtellergroßer Strandkiesel, dessen dunkles Grau rundherum und vermutlich auch innen von einem weißen Band durchzogen ist. Diese Steine heißen bei uns Wunschsteine aus unbekannten, aber wie ich denke nachvollziehbaren Gründen. Larry verwahrt ihn auf einem Bett. Auf einem Brett, Verzeihung. Meistens liegt der Stein von einem ungegerbten, viereckigen Stück Leder zugedeckt da wie ein Kanarienvogel, der unter seinem Tuch schläft. Larry entfernt die Decke für den Unterricht oder, genauer gesagt, für den Ritus oder die Riten, die sie mehrmals am Tag gemeinsam vollziehen. Niemand weiß, was bei diesen Unterweisungen vor sich geht, am allerwenigsten ich, denn ich kenne Larry nur flüchtig und bloß wegen einer Verwechslung unserer Post. Ich vermute, dass zu dem Ritual, wie zu jedem sinnvollen Unterfangen, Opfer, eine gewisse Enthemmung und eine präzise Ausrichtung des Willens gehören, sodass dieser durchlässig und hohl wird, zu einer Rinne oder einem Kanal für die Arbeit. Ich wünsche ihm Erfolg. Es ist eine vornehme Aufgabe und in jeder Hinsicht besser als Schuhe zu verkaufen. Darüber, was genau der Stein sagen soll, gibt es unterschiedliche Berichte. Ich denke, Larry wird von dem Stein nicht erwarten, dass er so spricht wie wir und uns sein langes Leben oder seine vielen oder wenigen Gefühle schildert. Ich denke eher, dass er ihm ein einzelnes Wort beizubringen versucht wie Becher oder Onkel. Zu diesem Zweck hat er dem Stein nicht, wie manche ernsthaft glaubten, einen kleinen Mund geschnitten oder ihn irgendwie mit einer Höhle versehen, aus der er Luft ausstoßen könnte. Er plant vielmehr, und das finde ich klug von ihm, seinen Sohn, der noch ein Kind ist und bei seiner von ihm getrennt lebenden Frau wohnt, mit der Aufgabe vertraut zu machen, damit die Arbeit auch nach seinem Tod fortgesetzt werden und Früchte tragen kann. Das Schweigen der Natur ist ihre einzige Äußerung. Und jedes Stückchen Welt ist ein Splitter dieses alten, stummen, unbewegten Blocks. Die Chinesen sagen, wir leben in einer Welt der 10.000 Dinge. Jedes der 10.000 Dinge ruft uns genau nichts zu. Heute sind wir nicht mehr primitiv. Heute erscheint die ganze Welt nicht heilig. Wir haben das Licht aus den Zweigen der heiligen Haine geleert und es auf den Höhen und an den Ufern heiliger Flüsse gelöscht. Wir haben uns als Volk von Pantheismus zu Panatheismus entwickelt. Schweigen ist nicht unser Erbe, sondern unser Schicksal. Wir leben, wo wir leben wollen. Es ist schwer, das, was wir angerichtet haben, ungeschehen zu machen und das, was wir von uns gewiesen haben, wieder herbeizurufen. Es ist schwer, einen heiligen Hain zu entweihen und sich dann anders zu besinnen. Die heiligen Berge schweigen still. Wir haben den brennenden Busch gelöscht und können ihn nicht wieder entfachen. Wir zündeln vergeblich unter jedem grünen Baum. Es kommt ein Punkt, da sagst du zum Wald, zum Meer, zu den Bergen der Welt, jetzt bin ich bereit. Jetzt werde ich innehalten und ganz Ohr sein. Du machst dich leer und wartest, du lauschst. Nach einer Weile hörst du es, da ist nichts. Da ist nichts als nur diese Dinge, diese erschaffenen Dinge, vereinzelt, wachsend, stockend oder schwankend, beregnend oder regnend, gehalten, flutend oder ebbend, stehend oder hingebreitet. Du spürst das Wort der Welt als Spannung, als Summen, als einen einzigen gemeinschaftlichen, überall gleichen Ton. Da ist es, dieses Summen. Dieses Summen ist die Stille. Die Natur macht doch einen Piep, diesen einen nur. Die Vögel und Insekten, die Wiesen und Sümpfe, Flüsse und Steine, Berge und Wolken, sie alle tun es, sie alle tun es nicht. In der Stille ist ein Schwingen, etwas Unterdrücktes. So, als würde die Welt geknebelt, aber du wartest, du gibst dich lebenslang dem Lauschen hin und nichts passiert. Das Eis kommt, das Eis geht und immer hält sich nur dieser einzige Ton. Die Spannung, respektive ihr Fehlen, ist unerträglich. Die Stille ist doch nichts Unterdrücktes, sie ist schlicht alles, was es gibt. Wir sind hier, um Zeuge zu sein. Was sollen wir sonst mit diesen stummen Dingen machen, die wir nicht brauchen? Bis Larry seinen Stein zum Sprechen bringt, bis Gott sich anders besinnt oder bis die heidnischen Götter wieder ihre heiligen Haine auf den Berg beziehen, bleibt es uns als einziges, was wir mit dem ganzen nichtmenschlichen Aufgebot machen können, die Beobachtung. Wir können unser eigenes Stück auf dem Planeten inszenieren, unsere Städte in seine Ebenen bauen, seine Flüsse eindämmen, seine Humusschicht bepflanzen, aber unser sinnreiches Treiben erfasst bei weitem nicht das ganze Terrain. Wir nutzen zum Beispiel die Singvögel nicht, wir essen nicht viele von ihnen, wir können uns nicht mit ihnen befreunden, wir können sie nicht überreden, mehr Mücken zu verspeisen oder weniger Unkraut zu säen. Wir können nur ihre Zeugen sein, unbekannterweise. Wären wir nicht hier, wären sie Singvögel, die im Wald umfallen. Wären wir nicht hier, würden materiellen Geschehen wie dem Wechsel der Jahreszeiten selbst die dürftige Bedeutung fehlen, die wir ihm beimessen. Das Stück würde vor einem leeren Haus gespielt, so wie all die Sternschnuppen, die bei Tag über den Himmel schießen.
Das ist schwer beeindruckend. Man fühlt sich ja als Mensch sofort wahnsinnig erhoben in gewisser Weise, weil man plötzlich ja verantwortlich dafür ist, dass all das, was wir als Natur wahrnehmen, überhaupt da ist. Ohne das wäre es ja alles futsch.
Ich finde es wahnsinnig, weil das tatsächlich wie so ein Trip funktioniert. Und es gibt ein wunderbares Gedicht von Wisława Szymborska, die sagt, das Sandkorn nennt sich selbst weder Sand noch Korn. Daran muss ich immer denken, dass es letztendlich alles unsere Begrifflichkeiten sind. Und das ist eine Literatur, die Katja Lange-Müller, glaube ich, Brühwürfel-Literatur nennen würde. Das ist so dicht und draußen ist das besagte Thoreau-Buch. Also da hat eben tatsächlich die junge Annie Dillard im Alter von 26 Jahren, was mir unbegreiflich ist, wie sie das geschafft hat, diese Prosa zu schreiben, in eine Hütte gezogen und hat tatsächlich versucht, all das aufzuschreiben und sich, glaube ich, nur von Schokolade und Kaffee ernährt. So viel zu dem Naturburschendasein. Weil das ist natürlich ein Problem, das man lösen muss, wenn man in der Natur ist. Und das ist etwas, was eine Intensität hat, dass ich das tatsächlich nur immer ein, zwei Seiten schaffe und es dann weglege, weil es tatsächlich auch diese Spannung hat, aber eben gleichzeitig dieses Unerschrockene, was ich wahnsinnig beeindruckend finde. An einer Stelle sagt sie auch, was ist der Unterschied zwischen einer Kathedrale und einem Physiklabor? Sagen nicht beide, hallo, wir spionieren Wahlen und interstellaren Funkobjekten nach. Wir hungern uns aus und beten, bis wir blau werden.
Das ist jetzt eine Autorin, die eigentlich erst durch ihr Engagement hier wirklich heimisch, wenn sie überhaupt heimisch geworden ist, aber jedenfalls hier rübergebracht worden. Sie sagten schon, Pulitzer-Preisträgerin, also wirklich prominent in Amerika, weiß jetzt nicht, wie gut sie sich da verkauft, aber ich habe sie eigentlich erst wahrgenommen, als sie anfingen, die hier zu publizieren. Woran liegt das? Wieso haben wir jetzt plötzlich nach 10 Jahren Naturkunden ein gewisses Interesse zumindest für diese Form von Darbietung. Denn ich meine, die Natur hatten wir auch schon vorher verloren. Ist das jetzt doch auch vielleicht eine Art von Krisenkompensation, dass wir jetzt merken, da geht uns noch viel mehr verlustig und darum lesen wir noch mehr drüber? Oder war es einfach an der Zeit, dass wir mal aufgeholt haben in diesem Bereich, was ja in anderen Ländern andere Traditionen zu bieten hat?
Ich glaube tatsächlich beides. Also wenn Sie sich daran erinnern, als 2013, als wir das gegründet haben, da war die Landlust gerade ganz, ganz arg ausgebrochen und alle fingen an, irgendwie eigenes Gemüse zu ziehen und ihren Vorgarten zu wandeln und von dem Autarken zu träumen. Das war die biedermeierliche Variante dessen. Und das ist natürlich, ist immer was Seismografisches, solche Moden, und erzählen uns, glaube ich, sehr viel. Ehrlich gesagt, diese große Frage, warum es dieses Naturschriftstellerische in der deutschsprachigen Literatur so nicht gegeben hat, wie es in den USA und in Großbritannien das gegeben hat, das, ich kann es Ihnen nicht richtig beantworten. Eine Theorie ist, dass die Romantik auf eine Weise alles schon besetzt hat. Und Sie wissen ja, wenn Sie romantische Texte lesen, und nicht nur romantische, sondern dass die Naturbeschreibung eigentlich nie nur eine Naturbeschreibung war, sondern eigentlich immer dafür die Seelenlandschaft und dafür herhalten musste, die innere Landschaft eigentlich des Protagonisten zu untermalen. Und ich meine, denken Sie selbst daran, wenn Sie Romane lesen, lesen Sie die Naturbeschreibung oder Sie geben es wenigstens zu. Es hat in den USA gerade ein Autor ein Buch kompiliert, nur aus Naturbeschreibungen der englischen Weltliteratur. Also ein Roman, der eben keinen Protagonisten hat.
Für sowas hat die deutsche Literatur Adelbert Stifter, das muss man nicht kompilieren.
Absolut, Sie haben absolut recht. Aber das ist ja interessant, es gibt nämlich einzelne Figuren, die das haben. Zum Beispiel Wilhelm Lehmann ist auch ein interessanter Name. Ich finde, es ist eine unglaubliche Prosa, die ich tatsächlich jetzt erst durch die Arbeit an den Naturkunden kennengelernt habe. Das ist Ende 20er Jahre Naturtagebuch. Ganz klassisch, aber das Verrückte ist, ich habe ja selbst versucht, einen Nature-Writing-Text zu schreiben in meinem Verzeichnis einiger Verluste.
Sehr lesenswert. Sie sind viel zu bescheiden, um das zu sagen. Wunderbare Passage. Viel zu lang, um hier vorgelesen zu werden. Eine Wanderung entlang eines kleinen Flusses, der nach Greifswald fließt. Zauberhaft.
Wie schön, dass Sie das sagen, weil ich habe nämlich tatsächlich stand vor diesem Problem, was man immer hat, wenn man über Natur schreibt. Sie haben keine Figur, ne? Sie haben keinen Protagonisten. Sie haben bestenfalls sich selbst. Und was ist der klassische Naturbeschreibungstext? Die Pilgerschaft. Das heißt, Sie haben ein Ich, das irgendein Problem hat, eine Krise und Heilung sucht in der Natur. Und ich habe bei diesem Text eben tatsächlich versucht, nicht darüber zu schreiben, dass mir die Füße wehtun, dass es mir kalt ist, dass ich Hunger habe, dass ich mich frage, warum ich diesen ganzen Quatsch mache, sondern tatsächlich da zu bleiben und einfach zu beschreiben, was ich sehe, was ist das für ein Vogel, wie kann man das beschreiben, was sind das für Farben? Das ist ein Text voller Farbbeschreibungen. Ich habe mir ein wunderbares Bestiarium verschiedener Farbbeschreibungen dafür gekauft.
Was toller Begriff, ein Bestiarium der Farbbeschreibungen.
Absolut.
Diese Verlebendigung von Farbphänomenen.
Es ist wunderbar. Und dann können Sie überall, dann habe ich eben, was weiß ich, Chromgelb und Nachtfaltergrau und was weiß ich, habe ich das alles gesammelt, ähnlich wie die Schmidtsche Schmerzskala im Übrigen. Und dann hat mir im Lektorat meine
Schalanskische Schattierungsskala.
Genau. Und dann hat mir Doris Ploschberger, meine Lektorin bei Surkamp, einfach die Hälfte aller Farbbeschreibungen, es sind immer noch sehr viele drin. Dazu muss man aber sagen, die vorpommersche Landschaft, die ich da beschrieben habe, ist von Natur aus schlammfarben. Das heißt, sie haben Umbra, Ocker, Grau. Also da ist nicht so wahnsinnig viel Bukolisches. Aber ich finde es interessant, darüber nachzudenken. Ich glaube, dass diese Reihe einfach eine Lücke geschlossen hat, die bestanden hat, und dass wir mit diesen Genres überhaupt, ich mag es gar nicht, dieses Genre-Denken. Ich finde ja auch, ich sehe mich eigentlich vor allem auch im Schreiben als Forschende, und ich muss nur dann muss irgendwann überlegen, ist das eher ein poetischer Atlas oder ist das ein Roman, den ich schreiben will? Also ich möchte eigentlich immer mehr mit den Genres spielen und finde, dass man am besten Genres bastardisieren sollte.
Ist es dann aber sinnvoll, Reihen ins Leben zu rufen? Ich meine, offenkundig, denn die Naturkunden bringen ja ein wunderbares Beispiel, wie man damit wieder den Stachel löcken kann und dann doch die unterschiedlichsten Dinge unterbringt. Aber die Reihe per se, von der Konzeption her, ist doch etwas, was einen Rahmen gibt, sodass etwas da hineinpasst. Sie haben es offenkundig nicht befolgt, das ist ja zauberhaft, aber die Erwartungshaltung wäre anders.
Na, ich finde, in der Reihe kann man, das Tolle ist erstmal, man kann Bücher machen, ohne sie selber zu schreiben. Das ist unglaublich hilfreich und kann bestimmte Positionen auch besetzen. Also eigentlich einen Chor gestalten, einen Chor orchestrieren. Und natürlich manchmal, wenn bei Übersetzungen, dann ist es auch die Frage, ist das eine Stimme, die wir in diesem Diskurs hier noch brauchen? Das 100. Buch wird von einer schottischen Autorin sein, Cal Flynn, die auf Englisch heißt es Islands of Abandonment, also verlorene, aufgegebene Orte. Im Deutschen kann man es nicht so gut übersetzen. Das
ist natürlich ziemlich toll bei einer Autorin, deren zwei Bücher heißen, zum Beispiel Verzeichnis einiger Verluste und Atlas der abgelegenen Inseln.
Also, fühlt sich mich sehr angesprochen.
Die Schottin hat eigentlich die Essenz ihres Schreibens da gemacht.
Na, sie ist tatsächlich zu Orten gefahren, wo das Schlimmste eigentlich schon passiert ist. Verseuchte, verwüstete Orte, also ganz klassisch Tschernobyl, aber eben auch andere, gerade vom Bergbau auch verseuchte Orte, und hat geguckt, was macht die Natur dort alles eigentlich. Und das Verrückte ist halt, dass sie dann teilweise auch gesehen hat, gibt es auf einmal Fische, die gegen irgendwelche Gifte unempfindlich werden, und es gibt eine blühende Landschaft, nicht im Kohlschen Sinne, sondern im verwüsteten Sinne, die dann auf irgendwelchen Abraumhalden.
Einige meiner ostdeutschen Freunde würden sagen, auch die im Kohlschen Sinne ist verwüstet worden.
Es ist gut, dass wir damit die ostdeutsche Debatte
auslassen. Genau.
Einfach hiermit die hat stattgefunden und wir haben sie gleich abgearbeitet. Okay. Ganz wunderbar. Nein, und das finde ich immer wieder interessant, eigentlich programmatisch tätig zu sein und von vornherein eine Vielgestalt zu haben. Und dann gibt es manchmal, weiß man auch, das ist ein pittoreskes, pittoreskes Buch, und dann gibt es eins, was vielleicht eher wieder widerständig ist. Und natürlich haben wir gemerkt, man muss noch politischer eigentlich werden. Also und deswegen diese Carol Flynn, das ist eigentlich eine Möglichkeit, von der Zukunft eigentlich in unsere Gegenwart zu gucken. Und das ist ja etwas, was im Anthropozän-Diskurs die ganze Zeit auch passiert. Aber klar, mittlerweile machen viele, viele andere Verlage Bücher, die auch bei Naturkunden hätten erscheinen können. Und das ist natürlich eigentlich ein Lob. Blöd ist natürlich, wenn sie dann bestimmte Titel, die wir uns nicht leisten konnten, die über die Rechte zu bezahlen, dass sie das dann gemacht haben. Aber es ist, ich finde, das Tolle ist ja, sie werden trotzdem gewissermaßen als Naturkundenbücher, glaube ich, wahrgenommen.
Sie werden ja teilweise auch so gestaltet. Sie sind schon viel kopiert worden.
Ich habe auch immer das Gefühl.
Dem ist so.
Und haben Sie gemerkt, es gibt auf einmal ganz viele Bücher, wo es irgendwie um Verschwinden geht und die Zeit der Verluste, Lost and Found.
Das Allerbeste wird erst sein, wenn Andreas Reckwitz im nächsten Jahr sein nächstes soziologisches Bestsellerbuch rausbringt, wo es nur um den Begriff des Verlustes aus der Soziologie herausgehen wird. Ja, also das wird sicher dann nochmal eine ganz neue Welle werden.
Also wir müssen jetzt abbrechen, sonst bilde ich mir so viel ein.
Gehen wir nämlich zu der zweiten Reihe über, die Sie jetzt ins Leben gerufen haben, wo ich mich tatsächlich gefragt habe, warum gibt es die? Es gibt bisher erst ein Buch. Das ist dieses Buch hier. Und ich warne Sie direkt, das liegt auch draußen am Büchertisch, aber es kostet 78 Euro. Das ist aber jeden Cent wert. Denn erstmal handelt es sich dabei um einen unfassbar interessanten Autor des britischen 17. Jahrhunderts. Das mag Sie jetzt abschrecken, aber Thomas Brown ist einer der allerinteressantesten und nebenbei auch einer der allerunterhaltsamsten Autoren, die man sich vorstellen kann. Und gleichzeitig ist dieses Buch wirklich eine Wunderkammer. Wir hatten eben diesen Begriff schon mal, und genau das trifft hierfür zu. Diese Reihe heißt Wildes Wissen. Und Sie sagten jetzt schon, Annie Dilliard, die Sie eben vorgestellt haben, wird den nächsten Band in dieser Reihe bestreiten. Jetzt war die auch schon in den Naturkunden. Und Ich würde jetzt mal behaupten, mit ein wenig Mühe hätte man wahrscheinlich einige Texte von Thomas Brown auch in die Naturkunden mit reinnehmen können. Wozu brauchen Sie eine weitere Reihe? Nur um sich endlich die teuren Rechte leisten zu können, die für die Naturkunden nicht finanzierbar sind?
Nein, um Gottes Willen, nein. Nein. Also das ist einfach eine reine Wunscherfüllung. Ich habe das einfach nur gemacht, weil ich wollte, dass es das gibt.
Wäre dann Wilde Wünsche nicht viel schöner gewesen als Wildes
Wissen? Und ich war ehrlich gesagt auch mega stolz auf diesen Titel. Total. Ich fand Wildes Wissen, ich fand das einfach so unglaublich toll. Und dann habe ich dafür auch noch ich wollte unbedingt ein Signet wieder entwerfen. Und dann, ich weiß nicht, ob Sie es sehen, das ist Alma. Die sieht aus wie ein Yeti. Sie sehen nichts, ne?
Ja, Sie machen das ja auch völlig falsch. Man zeigt, wir wissen das jetzt alle, U4, U1, Buchrücken. Und auf dem Buchrücken ist das Signet nämlich auch und viel besser sichtbar.
Menschenaffenartiges Wesen. Und das war so, und ich wollte unbedingt ein Signet haben, wollte das machen, das können wir gerne runtergeben. Und ehrlich gesagt, als ich angefangen habe, dieses Buch zu setzen, ich habe es nämlich selbst gesetzt, viele unbezahlte Monate lang, weil das eine Arbeit war, die niemand bezahlen konnte. Es hat nämlich ganz viele Marginalien. Und ich will eigentlich nur anerkennen, niemand braucht es kaufen.
Sie machen einen Fehler, wenn Sie es nicht tun, aber Sie müssen natürlich nicht.
Ich will nur, dass Sie es anerkennen, weil Sie sind immer, und irgendwann fressen diese Marginalien den Text auf. Weil das finde ich so toll, ich wollte sowas schon immer machen. Weil die eben, das ist flatter, Sie müssen sich das angucken. Sehen Sie hier über die Pest, da gibt es mehr Marginalien als Haupttext. Und das heißt, jede einzelne Doppelseite muss immer von neu gestaltet werden. Und ich muss überlegen, wo diese Marginalie jetzt hinkommt, ob sie links- oder rechtsbündig dann den Flattersatz machen. Ich habe es dreimal komplett neu gesetzt. Ich musste mir einen neuen Computer kaufen, weil der alte Computer diese Textmassen nicht mehr bewältigen konnte. Und irgendwann sagte jemand zu mir, das ist eigentlich was man nicht von Hand machen kann, sondern eigentlich programmieren müsste. Und dann habe ich dazu auch noch Illustrationen gemacht. Ich kann ja gar nicht illustrieren, aber ich habe Collagen gemacht. Und übrigens mussten die dann analog sein. Das ging nicht am Computer. Ich habe gemerkt, das funktioniert einfach nicht, wenn man das am Computer macht. Und dann hatte ich halt lauter Zeug aus dem 17. Jahrhundert mir in vielen, vielen verschiedenen Größen ausgedruckt. Und dann solche Collagen daraus gemacht. Das ist eine meiner Liebsten. Völlig verrückt. Und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, als ich angefangen habe, das Buch zu kalkulieren, und ich wollte halt einfach, dass es zwei Lesebändchen hat, eins ist Fliederfarben, das ist keine Butterfahrt. Wie gesagt, Sie müssen einfach nur anerkennen, dass ich das gemacht habe. Fliederfarben. Da haben wir es kalkuliert und da kamen wir auf 58 Euro. Dann, Sie erinnern sich, kam Krieg, Krise, der Papierpreis, der explodierte und so weiter. Und dann, als es endlich fertig war, schon lange angekündigt, war dann klar, es muss 78 Euro kosten. Und das war völliger Wahnsinn, weil ich habe ja mit zwei Farben gearbeitet. Und ich konnte das dann auch nicht umwandeln.
Nur um das kurz zu erläutern, zwei Farben deshalb, weil der Ursprungstext von Sir Thomas Brown logischerweise in klassischem Schwarz gesetzt wird, aber alles, was zeitgenössischer Text ist, es gibt Marginalien von Brown, die sind dann schwarz. Und alles andere ist dann in Violett, Violett ist schöner als Lila, in Violett gesetzt.
Absolut.
Und das ist für mich total verblüffend, weil ich ein großer Feind von farbiger Typografie bin, weil ich immer das Gefühl habe, besser als schwarz geht's nicht. Aber dieses Violett funktioniert ziemlich gut. Es ist eine Differenz zum Schwarz und trotzdem ist es sehr lesefreundlich. Und ja, das ist schon klasse.
Also nur, um Ihnen kurz eine Ahnung zu geben von Thomas Brown. Er hat nicht ganz so viele Wortschöpfungen ins Englische, die englische Sprache so sehr bereichert wie Shakespeare, aber doch, das Oxford English Dictionary verzeichnet wirklich 600 Belege von Neuschöpfungen und darunter solche irren Wörter, die er eben aus dem Lateinischen eingeführt hat, wie Coexistence, Coma, Cryptography, Generator, Gymnastik, Holocaust. Es gibt wirklich eine Stelle, wo er vom Holocaust spricht, natürlich avant la lettre, aber
er meint wahrscheinlich auch was anderes damit.
Nein, er meint die Auslöschung. Er meint die Auslöschung, also der, die
sicher
ganze...
Sicher eigentlich das Brandopfer.
Also, genau, genau. Aber er meint es schon in einem wirklich brutalen Sinn. Indigenous, Locomotion, Medical, Therapeutic, Suicide, Veteranian, Ultimate und so weiter. Also es ist eine wunderbare Liste. Der Mann war Arzt.
Wunderbar würde ich jetzt all diese doch relativ endzeitlichen, ja, Terminologien, die der sehr Mann apokalyptisch sind, Apokalypse ist sicher auch von ihm, nicht nennen.
Der Mann war Arzt und hat ein berühmtes Buch geschrieben, Vulgar Errors, wo er eben tatsächlich versucht hat, herkömmliche Vorurteile abzubauen und dann tatsächlich darüber nachdenkt, warum es nicht stimmen kann, dass Gott Vater als alter weißer Mann gezeigt wird, was ich auch super finde, warum die Schwärze der Schwarzen nichts mit der Sonneneinstrahlung zu tun haben kann und warum eine Frau nicht vom Badewasser schwanger werden kann und so weiter. Es gibt wunderbare Sachen. Es gibt, vor allem regt er sich darüber auf, dass Adam und Eva auf Bildern mit Nabel abgebildet werden.
Hervorragend.
Was
der
eine
Logiker.
Fantastische, was eine fantastische. Und der Und es geht eben, also es geht dann auch über entlarvt auch Zwitterwesen wie dem Phönix und den Greif als emblematische Fantasiegebilde. Sie sehen, die Monster kommen wieder, aber er funktioniert trotzdem nicht als aufklärerischer Geist vor der Aufklärung. Er ist wirklich, es ist eine andere Zeit. Er glaubte nicht nur an Schutzengel, sondern auch an Hexen und hat wirklich einige absonderliche Texte geschrieben. Und nur um Ihnen eine Ahnung zu geben, passt eigentlich, über Beobachtung in der Anatomie. Gegenstand der Anatomie in den meisten Ländern Europas sind die Leichen von Gehängten, die der Untersuchung ihrer Körperteile wenig entgegensetzen, es sei denn im Halsbereich. Um die Schwierigkeit, die sich dort ergibt, zu umgehen, empfehlen einige die Leichen von Ertrunkenen und der große Galen bediente sich dabei ertrunkener Affen, bei denen sich die Körperpartie um den Hals sauber und gut untersuchbar darstellt, wenn auch die inneren Teile vom Wasser etwas aufgeweicht und ausgedehnt sind. Andere wiederum haben Vergiftete empfohlen und so berichtet Fallopius, dass man zu diesem Zweck in Pisa die Missetäter vergiftet hat, wobei freilich zu bedenken ist, dass bei Einsatz korrosiver Gifte die Untersuchbarkeit ebenfalls beeinträchtigt wird. Früher hatten die Ärzte, wie Galen überliefert, die Leichen im Krieg gefallener deutscher Soldaten anatomisiert, was allerdings auch seine Schwierigkeit mit sich brachte, weil die Körper an vielen Stellen verwundet, zerfetzt oder schon ausgeblutet waren. In Paris sezierte man gelegentlich die geräderten Leichen von Verbrechern, dies jedoch nur selten, denn deren Arme und Beine waren dabei vielfältig gebrochen und zerquetscht worden und der Schlag gegen ihre Brust hatte schlimme Prellung bis zur Zerstörung des Brustraums verursacht. Entsprechend setzte sich bei öffentlichen Anatomien in ganz Europa die Praxis durch, diese an Leichen von Gehängten vorzuführen. Was Sie jetzt merken, ist natürlich ein gewisser makabrer Witz, aber wenn es darum geht, wäre er nicht berühmt. Er ist berühmt für seine Prosa, von der Virginia Woolf gesagt hat, es ist, als ob wir in Gummistiefeln in eine Kathedrale kommen. Und es gibt einen berühmten Text, Sebald war übrigens ein großer Fan von ihm und hat die Ringe des Saturns ihm eigentlich gewidmet. Und ich will nur einen kleinen Auszug aus dem Urn Burial, zu Deutsch Urnenbestattung. Das Schlimme ist, wenn man ein 666 Seitenbuch macht, dass man nicht mehr weiß, wo es sich befindet.
Ja, aber ich meine, das war 330. Aber ja, gucken Sie lieber vorne nach.
Ich habe hier noch eine andere Stelle. Nee, ich hab was vorbereitet. Wie bei einer Kochshow, wo man immer sagt, ich habe hier was vorbereitet und nur die Zutaten finden muss. Vor allem, wenn da verschiedene Sachen sich... Wir finden es gleich. Ein Text, der tatsächlich sich vor allem damit beschäftigt, wie die Menschen zu verschiedenen Zeiten beerdigt worden sind. Was interessant ist, weil der arme Brown selbst Opfer einer Grabschändung wurde und im 19. Jahrhundert tatsächlich sein Schädel freigelegt wurde und dann kursierte. Und es gibt wirklich, es ist völlig verrückt, wenn Sie sehen, dass er das alles letztendlich vorausgesehen hat. Unter Christen ist umstritten, wie ihre Körper im Grab liegen sollen. Durch Urnenbestattung vermied man zwangsläufig solche Kontroversen. Ganz abgesehen von religiösen Erwägungen muss man bei Friedhöfen und engeren Beerdigungsstätten auf bestimmte Körperpositionen bestehen, schon um Durcheinander und Überkreuzungen zu vermeiden. Daran hatten sich auch die heidnischen Zivilisationen gehalten. Die Perser betteten ihre Toten in nord-südlicher Ausrichtung, die Megarer und Phönizier legten die Häupter gen Osten, die Athener, so nimmt man an, gegen Westen, woran die Christen festhielten. Nach Beda war dies auch die Position unseres Heilands. Dass er mit dem Gesicht nach Westen gekreuzigt wurde, ist so reich überliefert und glaubwürdig dokumentiert, dass wir nicht daran zweifeln wollen. Nicht loben jedoch können wir die Hand des Malers, der Christi-Kreuz, die beiden Kreuze zu seinen Seiten hoch überragen lässt, denn dafür finden sich keinerlei authentische Zeugnisse. Und selbst die Kreuze, die Helena aufgefunden hatte, zeigen keinen Unterschied in Höhe und Größe. Recht hat der Mann. Mit Zähnen und Klauen aus unseren Gräbern hinausgezerrt zu werden, es ertragen zu müssen, dass unsere toten Schädel als Trinkschalen und unsere Knochen als Tabakpfeifen zum Gaudium und Ergötzen unserer Feinde missbraucht werden, das ist von so horrend tragischer Abscheulichkeit, dass man dem gerne durch die Einäscherung entgeht. Und nur, es geht tatsächlich um die große Frage, was bleibt? Das Vergessen steht nicht zur Miete. Der Großteil der Menschheit muss sich damit bescheiden, gelebt zu haben, als hätte er nie existiert und allein im göttlichen Register, nicht aber in den Aufzeichnungen der Menschen auffindbar zu sein. Die Zahl der Toten übersteigt lange schon die aller noch nicht Geborenen. Die Nacht der Zeiten währt länger als deren Tag und wer weiß, wann die Tag- und Nachtgleiche überschritten wurde. Nur im Märchen weint man zum Stein erweichen. Schmerzen lassen Schwielen wachsen, Kummer kommt und geht und fällt wie Schnee auf uns herab. Aber dieser Mangel an Gefühlstiefe ist dennoch keineswegs ein Unglück. Nichts zu wissen vom Schlimmen, das auf uns zukommt und vergangenes Übel vergessen zu können, ist eine gnädige Fügung der Natur. Sie hilft uns, die Kürze unserer Tage und das Schlimme, das sie bringen, zu verdauen. Finde ich wunderbar.
Was ich vor allem daran wirklich faszinierend finde, ist, wie gesagt, wir haben es mit einem Autor des 17. Jahrhunderts zu tun. Und natürlich habe ich, ich hatte Brown vorher nie gelesen. Man kennt ihn, er taucht immer wieder auf, aber ich habe ihn nie auf Englisch gelesen. Und als das deutsche Buch kam, dachte ich, jetzt willst du aber auch mal wiederum sehen, wie klingt das eigentlich im Original. Und es ist natürlich etwas ganz anderes, muss man fairerweise sagen, weil es das Englisch des 17. Jahrhunderts ist. Das hier ist ein Deutsch, was schon ein gewisses archaisierendes Element dabei hat, aber gleichzeitig ist ein unglaublich verständliches Deutsch. Also es ist für meinen Geschmack eine Meisterleistung der Übersetzung. Das wird wahrscheinlich die Brown-Rezeption in Deutschland simpler machen bei jüngeren Leuten als die Brown-Rezeption in England, weil es einfach zeitgenössischer wirkt, wie da erzählt wird. Wie haben Sie... Ich weiß schon, dass das ist jemand, der sich seit Jahrzehnten mit Brown beschäftigt, aber wieso haben Sie ihm jetzt die Möglichkeit offeriert, dieses Riesenbuch zu machen?
Also Manfred Pfister ist ein Anglistikprofessor. Meine beste Freundin hat bei ihm studiert, der ist jetzt über 80 und kannte Brown von Sebald und Clemens Setz, mein Verlagskollege, ist auch ein großer Brown-Fan und übrigens im Anhang auch vertreten.
Und auch in einer Illustration.
Genau, ich habe ihn auch illustriert, ihn gezeichnet und dann habe ich geguckt, was gibt's von Brown eigentlich auf Deutsch, weil mein Englisch auch nicht so gut ist, um Brown im Original zu lesen. Und dann gab's einen kleinen Schweizer Verlag, wo Manfred Pfister eine Auswahl von Texten herausgegeben hat, übersetzt hat und das hatte eine grauenhafte Typografie. Also es war so riefenlos und viel zu groß und ich habe es einfach nicht ertragen. Und dann habe ich Manfred Pfister angeschrieben, ob wir das nicht nochmal schön machen. Und darauf dann sind Jahre ins Land und dann habe ich ihm neue Sachen immer gefunden, was man noch reinnehmen könnte. Und dann ist dieses Monster von Buch, was wirklich viel Lebenszeit gekostet hat, einfach erschienen. Aber ich denke jetzt auch, es ist einfach so gut, jetzt gibt's das Und das wird für die nächsten 300 Jahre, glaube ich, die einzige deutsche Ausgabe von Thomas Brown sein. Und dann habe ich irgendwie daran mitgearbeitet. Das ist auch okay.
Es könnte sein, dass in 300 Jahren der Tonfall dann doch wieder ein bisschen antiquiert wirken wird. Also wäre es vielleicht dann doch sinnvoll, alle 100 Jahre vielleicht mal eine neue Ausgabe zu probieren, eine neue Übersetzung. Trotzdem, das wilde Wissen ist ja nicht für Brown gegründet worden. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich einen größeren Plan. Den zweiten Band haben wir jetzt schon gehört, was das werden wird. Das sind jetzt Bücher, die scheinen offensichtlich sehr viel opulenter, umfangreicher oder sowas zu sein. Keine Ahnung, ob das stimmt bei einem Band. Ist auch wieder ganz unterschiedlich.
Ist ganz unterschiedlich. Ich habe gleich wieder beschlossen, das nicht so ausarten zu lassen. Also das nächste wird ein kleineres Format von Annie Dillard. Ich habe das nicht selber illustriert, aber was Schönes gefunden, womit man es illustrieren konnte. Und mir geht es eigentlich um dieses... Also ich habe so bestimmte Ideen, was da erscheinen könnte, und ich muss es immer wieder neu noch ausloten. Ich träume zum Beispiel davon, einen Atlas zu machen, der wirklich gerecht ist. Es gab in den 80er Jahren einen Atlas, der die Landmassen alle im selben Maßstab zeigte und wo sie dann auf einmal für Europa eine Doppelseite haben und für Afrika eben 8 und das als Kränkung empfinden und merken, wie verzerrt ihr Weltbild ist. Aber der ist immer noch nicht gerecht, weil die Wassermassen ausgespart worden sind. Und ich träume schon ewig von einem Buch, wo sie dann endlich mal 300 Seiten Pazifik haben. Und stellen sich das vor, weil das nämlich tatsächlich ihre Waldwahrnehmung verändert und ihnen wirklich ein Gefühl dafür gibt, was das alles ist. Weil wir haben immer, das ist ja das Verrückte, wir gucken immer auf die Welt und behaupten dann, das ist die Welt, da steht da Weltkarte, aber es ist immer, es gibt einen Moment, wo wir nicht hingucken. Mir geht es eigentlich darum, eine Welterforschung zu betreiben, die auch Metaphysisches einbezieht und die vielleicht auch veraltetes Wissen zeigt, aber Wissen, was uns immer noch erreichen kann. Theodor Lessing ist zum Beispiel ein Autor, der ist schon veröffentlicht, aber der hat ein Buch über Geschichte geschrieben, mit dem der Titel ist Programm Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen. Der wirklich darüber, wie wir die ganze Zeit, es geht eigentlich darum, darauf hinzuweisen, wie wir kleinen Menschlein die ganze Zeit nicht anders können, als das, was wir vorzufinden, mit irgendwelchem Sinn aufzuladen. Und mir geht es darum, das zu machen und dabei nicht zu schauen, aus welcher Disziplin kommt das. Ich könnte mir auch vorstellen, es gibt einen chinesischen Autor, Kalligraphen, der mit Insekten und Tinte gearbeitet hat. Und die ganzen Insekten sind Käfer vor allem. Sind dann über Blätter gelaufen und das sieht aus wie chinesische Schriftzeichen. Die hat er genommen und daraus ein Buch gemacht. Das könnte eigentlich auch wunderbar im wilden Wissen erscheinen.
Ja, unbedingt. Wobei,
ihre Kryptozoologie...
Auch ein wildes Wissen. Wobei ich wirklich das Allerfaszinierendste für mich, weil es ein totales Paradox ist, dass ein Buch, was 300 Seiten Pazifik bildet, und Pazifik, das wissen Sie als etymologisch gebildete Menschen natürlich, ist ja nichts anderes als das Meer des Friedens, dass das in einer Buchreihe namens Wildes Wissen erscheinen wird. Damit glaube ich, beschließen wir den Abend auch. Denn Sie haben jetzt so viele Hinweise bekommen auf zauberhafte Bücher, die Sie da draußen teilweise auch immer noch auf dem Büchertisch finden, denn ausverkauft ist er tatsächlich immer noch nicht, dass Sie, glaube ich, die Zeit sehr, sehr gut nutzen können, sich in die Naturkunden und in das wilde Wissen und in was weiß ich alles reinzulesen. Und irgendwann wird es auch wieder mal, hoffe ich wenigstens sehr, ein ganz eigenes Buch von Judith Schalansky geben. Und spätestens dann wird sie wieder hier beim Rheingau Literaturfestival sein. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.